Radio SRF.
Guten Morgen. Statuen, Denkmäler und Militärstützpunkte in den USA gerät das rassistische Erbe der Südstaaten in den Fokus, auch in jenen des Präsidenten. Dann der Blick in die Schweiz, wenn Fernunterricht zu einem Lernrückstand führt. Die Pädagogische Hochschule Zug startet ein Projekt für benachteiligte Schulkinder. Und die Pandemie trifft die Schweizer Gemeinden unterschiedlich hart. Ein Extrembeispiel ist Kloten mit dem Flughafen. Die Gemeinde hat hohe Steuerausfälle. Zum Wetter teilweise sonnig, stellenweise nass bei rund 20 Grad. Die Bürgerrechtsproteste in den USA sind etwas abgeflaut. Jetzt beginnt der Kulturkampf. Denkmäler von rassistischen Südstaatenhelden werden beseitigt. Die Armeeführung denkt darüber nach, Militärstützpunkte politisch korrekt umzubenennen. Doch heute Nacht hat Präsident Donald Trump interveniert. Er hoffe damit, im Wahlkampf zu punkten, sagt USA-Korrespondentin Isabel Jacobi.
Seit Jahren gibt es in den USA eine Bürgerrechtsbewegung, die Denkmäler von Südstaatenhelden beseitigen will und im Nachzug rassistische Exzesse fallen die Statuen der Bürgerkriegsgeneräle. So war es nach der Neonazi-Demonstration in Charlottesville und so ist es nach dem gewaltsamen Tod von George Floyd. Protestierende besprayten und demolierten letzte Woche Denkmäler in verschiedenen US-Städten. Und manche Stadtregierungen und ein Gouverneur haben Folge geleistet und beseitigen nun in Südstaaten wie Virginia, Alabama, Florida, Kentucky und Tennessee über 20 konföderierten Denkmäler. Doch diesmal zieht der antirassistische Bildersturm größere Kreise. Der mächtige Motorsportverband NASCAR verbietet die konföderierten Flagge an seinen Anlässen. Sogar die US-Armee macht mit. Die Marines und die Navy wollen das Südstaaten-Emblem auf ihren Grundstücken nicht mehr wehen sehen. Derweil diskutiert man auf höchster Ebene des Verteidigungsdepartements, Militärstützpunkte wie Fort Bragg und Fort Benning, die nach sezessionistischen Generälen benannt sind, umzutaufen. Ein Sprecher des Pentagon sagte, Verteidigungsminister Mark Esper und Armeesekretär Ryan McCarthy würden eine überparteiliche Debatte darüber begrüßen. Da platzte Präsident Trump doch der Kragen. Seine Regierung werde es nicht in Betracht ziehen, die wunderbaren und sagenumwobenen Stützpunkte umzubenennen, tweetete er. Sie seien Teil des amerikanischen Kulturerbes, das man zu ehren habe. Präsident Trump will ab Juli wieder an Massenveranstaltungen auftreten, Pandemie hin oder her. «Defend the police» wird zum Slogan werden und «Defend the history». Die Fans werden einstimmen in das Hohelied auf die Polizei und die Vergangenheit. Ob sie auf der richtigen Seite der Geschichte stehen, wird sich zeigen.
Eine solch umstrittene Statue ist die des Schweizers Johann August Sutter. Sie steht in der kalifornischen Hauptstadt Sacramento. Diese Woche wurde ein Farbanschlag auf die Statue verübt. Im Baselbiet steht ebenfalls eine Statue des umstrittenen Schweizer. Wie Sutter zum Sklaventreiber wurde, das erfahren Sie bei uns online in der SRF-App. Und damit zu weiteren Meldungen mit Mario Sturni. Wir bleiben in den USA.
Im US-Bundesstaat Washington soll der Tod eines Afroamerikaners von Anfang März neu untersucht werden. Das gab der zuständige Gouverneur bekannt. Der Afroamerikaner starb nach seiner Festnahme in Polizeigewahrsam. Zum Vorfall ist ein neues Video aufgetaucht. Laut einem Anwalt der Hinterbliebenen ist im Video zu hören, dass der später Verstorbene bei der Festnahme mehrfach sagt, er könne nicht atmen. Das Video stammt von einer Sicherheitskamera. 4 an der Festnahme beteiligte Polizisten sind vorläufig vom Dienst suspendiert. Der US-Konzern Amazon will der Polizei seine Software zur Gesichtserkennung vorerst nicht mehr zur Verfügung stellen. Der Grund seien ethische Bedenken, teilt der Konzern mit. In der Vergangenheit hatten Forschende die Technologie kritisiert. Sie mache bei der Erkennung von nicht weißen Gesichtern mehr Fehler. Erst Anfang Woche hatte der Computerkonzern IBM den kompletten Rückzug aus dem Gesichtserkennungsgeschäft angekündigt. Die Lufthansa hat wegen der Corona-Krise zu viele Angestellte. Rechnerisch würden wegen des Geschäftseinbruchs rund 22.000 Vollzeitstellen nicht mehr benötigt, erklärte die Deutsche Fluggesellschaft. Das entspricht fast jeder fünften Stelle. Bisher war offiziell von deutlich mehr als 10.000 Arbeitsplätzen die Rede. Lufthansa wolle nun mit den Gewerkschaften Vereinbarungen erzielen, etwa über Teilzeitlösungen. In der italienischen Provinz Bergamo haben Hinterbliebene von Covid-19-Opfern Strafanzeige eingereicht. Sie werfen den Behörden vor, für zahlreiche Todesfälle durch das Coronavirus verantwortlich zu sein, durch Fahrlässigkeit und Inkompetenz. Die Behörden hätten Orte nicht rechtzeitig isoliert, obschon es dort viele Corona-Fälle gegeben habe. Die Provinz Bergamo war das Zentrum der Corona-Krise in Italien. In der Mikrogenossenschaft Neuenburg-Freiburg ist bei der Wahl des Regionalchefs betrogen worden. Mehr als die Hälfte der rund 50.000 Wahlzettel waren laut der Neuenburger Generalstaatsanwaltschaft gefälscht. Wären nur gültige Wahlzettel berücksichtigt worden, wäre Regionalchef Damian Piller ersetzt worden. Piller steht im Verdacht, Geld für sich abgezweigt zu haben. Der Mikrogenossenschaftsbund reichte Strafanzeige gegen ihn ein. Die Börsendaten von SIX, der Dow Jones Index in New York hat 1% verloren. Der Nikkei Index in Tokio fällt um 2,1%. Der Euro wird zu einem Franken 0,719 gehandelt und der Dollar zu 94 Rappen 47.
Wir bleiben in der Schweiz. Die Pandemie traf Schülerinnen und Schüler unterschiedlich. Die einen kamen mit dem Fernunterricht gut zurecht, andere hatten große Mühe. Ein Projekt der Pädagogischen Hochschule befasst sich nun mit Bildungsnachteilen. Studierende unterstützen Schülerinnen und Schüler dabei, Lernrückstände aufzuholen. Zentralschweiz-Korrespondent Christian Oechslin.
In einer Wohnung im Kanton Zug sitzt Rebecca Bachmann zusammen mit einem Drittklässler an einem Tisch. Heute steht Mathematik auf dem Programm.
734 minus 26.
Okay, darf.
Ja, wie gehst du vor?
Einmal pro Woche gibt Rebecca Bachmann, die an der Pädagogischen Hochschule Zug studiert, Nachhilfe. Das Lerntandem mit ihrem Schüler habe sich schon gut eingespielt.
Ich schaue immer mit dem Kind zusammen, wo es Interesse hat, und ich stelle da meistens Arbeitsblätter zusammen oder Übungen, und wir schauen da individuell von Woche zu Woche.
Momentan gibt es 22 Tandem-Teams. Die Nachfrage der Schulen sei jedoch viel grösser gewesen, sagt Projektleiterin Carola Mantel von der Pädagogischen Hochschule Zug. Deshalb habe man zusammen mit den Schulleitungen, Lehrpersonen und Eltern besonders darauf geachtet, dass diejenigen Kinder betreut würden, die die Nachhilfe am meisten benötigten. Kinder aus fremdsprachigen Familien beispielsweise oder Kinder, die während der letzten Wochen nur bedingt auf Unterstützung zu Hause zählen konnten.
Also jemanden einem Gegenüber zu haben, der einem auch anerkennende Worte gibt auf die Leistung, die man erbracht hat, das sind so die Faktoren, die jetzt weggefallen sind und wo die Studierenden auch einen wichtigen Beitrag leisten können, das zu ersetzen.
Mit der Nachhilfe zu Hause könne man die Lernrückstände nur bedingt kompensieren, ist sich Carola Mantel bewusst. Trotzdem lohne sich das Projekt für beide Seiten. Das Thema Bildungsnachteile spiele in der Ausbildung eine wichtige Rolle.
Sie bekommen Einblick in Familienverhältnisse, die den Studierenden nicht unbedingt vertraut sind und gleichzeitig hochgradig relevant und wichtig für angehende Lehrpersonen zu sehen, wie unterschiedlich die Hintergründe sein können.
Beim Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz begrüßt man die Initiative aus Zug. Bereits während der Schulschließungen habe man davor gewarnt, dass die Bildungsunterschiede zwischen den Kindern grösser werden könnten, sagt Präsidentin Dagmar Rösler. Jetzt seien die Schulen und Lehrpersonen gefordert, benachteiligte Kinder gezielt zu fördern.
Es ist aber nicht nur Sache der Lehrerinnen und Lehrer, sondern ist auch Sache der Politik, hier zusätzliche Ressourcen zu sprechen für die Fälle, die wirklich Nachholbedarf haben.
Tatsächlich sind zum Beispiel im Kanton Luzern bereits entsprechende Vorstöße eingegangen. Die Ungleichheiten, zu welchen die Schulschließungen bei einigen Kindern geführt haben, werden die Politik also bald beschäftigen.
Die Bewältigung der Pandemie kostet viel Geld. Nicht nur Bund und Kantone, auch die Gemeinden trifft es, besonders jene mit großen Steuerzahlern. Ein Beispiel ist die Stadt Kloten und der Flughafen. Ruth Witwe.
Durch den Stillstand des Luftverkehrs verliert Kloten gleich mehrere wichtige Steuerzahler. Allein die Fluggesellschaft Swiss hat im ersten Quartal einen operativen Verlust von über 84 Millionen Franken gemacht. Kloten rechnet deshalb mit massiv weniger Steuereinnahmen, sagt Stadtpräsident René Huber.
Ich rechne mit Mindereinnahmen von 40 bis 60 Millionen Franken im Jahr. Das sind eben die wegfallenden Steuern, Swiss, Flughafen Zürich AG, Edelweiss und allenfalls noch weitere Zulieferbetriebe.
Bis zu 60 Millionen weniger Steuergelder, das ist fast die Hälfte aller Steuereinnahmen von Kloten. Die Situation sei heute noch viel schlimmer als beim Swissair Grounding, sagt René Huber. Damals betraf es nur die Schweizer Fluggesellschaft. Aber es dauerte 7 Jahre, bis die Swiss wieder Steuern zahlte. Denn wer einen Verlust macht, kann diesen jedes Jahr mit einem allfälligen Gewinn verrechnen. Erst wenn dieser Verlust abgebaut ist, müssen Gewinne wieder versteuert werden. Deshalb muss Kloten jetzt die Reserven anzapfen, die sich dank dem bisher guten Geschäftsgang der Flugbranche angesammelt haben.
Wir werden unsere Ersparnisse in diesem Sinne aufbrauchen müssen und dann in einigen Jahren wieder daran gehen, diese aufzubauen. Und das wird uns gelingen, da bin ich guter Hoffnung.
Von Sparprogrammen hält Stadtpräsident Huber nicht viel. Auch eine sofortige Steuererhöhung würde zu wenig Geld einbringen. Man werde sicher auf neue Projekte verzichten. Dazu hofft Kloten auf das riesige Dienstleistungszentrum The Circle beim Flughafen. Namhafte Firmen sollen neue Steuern bringen. Es wird aber noch eine Weile dauern, bis das Corona-Steuerloch wieder gestopft ist.
Mehr als 40 Millionen Amerikaner haben in den vergangenen Wochen wegen der Pandemie ihren Job verloren. Unternehmen sind verunsichert, die Zukunftsprognosen düster. Doch die Wall Street tut, als wäre nichts geschehen. Fast jeden Tag brechen Aktien Rekorde. Apple, Amazon oder Microsoft, sie alle haben gestern ein neues Allzeithoch erreicht. Börsenkorrespondentin Sabrina Kessler berichtet.
Es sind zwei Schlagzeilen, die irgendwie nicht zusammenpassen. Am Montag erst verkündete das amerikanische Büro für Wirtschaftsforschung, dass die USA jetzt auch offiziell in einer tiefen Rezession stecken. Nur wenige Stunden später steigt der amerikanische Leitindex S&P 500 so stark, dass die Jahresverluste durch Corona komplett ausradiert sind. Die Technologiebörse Nasdaq wiederum erreicht am Dienstag trotz Corona-Krise neue Rekordstände. Für Analystin Lindsay Bell ein nicht ungewöhnliches, aber beunruhigendes Phänomen.
The stock market and the economy, they don't always mirror each other. And that's fine. That's how markets work. That's how you find investing opportunities, right? But this one, it just doesn't feel right. It feels a little more off than normal.
Die rasante Rallye lässt sich durchaus erklären. Der wohl wichtigste Grund ist die Flut von Rettungspaketen, Hilfsprogrammen und Zinssenkungen, die Staaten und Notenbanken auf der ganzen Welt geschnürt haben. Allein in den USA flossen auf diese Weise 6 Billionen Dollar in die Wirtschaft. Auch die Zahl sinkender Infektionen bei gleichzeitiger Öffnung der Wirtschaft machen den Investoren Hoffnung. Hinzu kommt die schiere Größe vieler US-Unternehmen, sagt Analystin Lindsay Bell. Amerikas Krisenprofiteure und Großkonzerne treiben den Höhenflug an.
The reality is the market's made up of some very large companies that are better capitalized than smaller ones and they're able to flight and move higher.
Experten warnen allerdings vor zu viel Euphorie. Der CNN Fear and Greed Index etwa, ein Barometer, das Angst und Gier bei Investoren misst, zeigt das erste Mal seit Mitte Februar wieder Anzeichen von Gier im Markt. Viele Investoren nutzen die Rallye derzeit zum Spekulieren und um schnell Kasse zu machen. Das wiederum erhöht die Schwankungen im Markt und verleitet die Kurse trotz Erholung weiter zur Achterbahnfahrt.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.